Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Petra Ensminger am Mikrofon. Herzlich willkommen. Die Polizei hat in Deutschland im vergangenen Jahr eine starke Zunahme bei Fällen von Kinderpornografie registriert. Das geht aus einer Sonderauswertung der polizeilichen Kriminalstatistik hervor, über die wir hier im Programm ja auch schon berichtet haben. Wir blicken gleich auf einen gerade aufgedeckten ganzen Komplex von Missbrauchsfällen. Die Kölner Polizei hat heute Vormittag Informationen dazu gegeben und wir schalten zu unserer Korrespondentin. Die EU ringt um ein abgestuftes Ölembargo. Viele Sanktionen gegen Russland sind bereits verhängt. Gleichzeitig laufen aber auch noch Geschäfte deutscher Unternehmen mit Russland und in Russland. Ein paar Beispiele aus dem Saarland haben wir gesammelt. Und der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier ist bald nicht mehr Ministerpräsident. Heute Abend wird er bei einem Festakt aus dem Amt verabschiedet. In seinem langen Politikerleben hat der 70-Jährige viel erlebt und seine Gegner mit ihm auch. Hören Sie dann. In Nordrhein-Westfalen hat es in den zurückliegenden Jahren mehrere Komplexe mit schwerem Missbrauch von Kindern gegeben, die aufgedeckt wurden, weswegen sich der Innenminister des Landes, Herbert Reul, die Bekämpfung auch auf die Fahne geschrieben hat. Bei dem jetzt bekannt gewordenen Fall spricht er von einer Kriminalität, die an Brutalität überhaupt nicht zu bewerten ist. Ermittelt wird gegen 70 Tatverdächtige, die Fotos und Videos von sexuell missbrauchten Babys und Kleinkindern besessen und getauscht haben sollen. Zu all dem hat es heute Morgen Informationen gegeben. Felicitas Böselager, unsere Nordrhein-Westfalen-Korrespondentin, hat das verfolgt, ist uns aus Düsseldorf jetzt zugeschaltet. Unmengen von Daten heißt Unmengen von Taten an Kindern begangen, Babys. Was hat die Polizei ermittelt? Sind die Opfer in Sicherheit?
Ja, es gibt offenbar, so wie die Polizei das nennt, keinen Gefahrenüberhang. Also keine Kinder, die im Zusammenhang jetzt mit diesem Missbrauchskomplex noch in aktuellen, akuten Missbrauchssituationen sind. Es ist wohl so, dass manche Taten so lange zurückliegen und die Opfer noch so jung waren, dass sie sich gar nicht an den Missbrauch erinnern konnten. Ihnen hat die Polizei dann in den vergangenen Monaten sagen müssen, was mit ihnen geschehen ist, als sie noch ganz klein waren. Deswegen hat die Polizei heute auch noch mal um eine sensible Berichterstattung gebeten.
Diese Fälle reihen sich ein, muss man sagen, in mehrere Fälle, die bekannt geworden sind in den zurückliegenden Jahren in Nordrhein-Westfalen. Welche Informationen haben Sie zu diesen Ermittlungen jetzt bekommen?
Es scheint sich hier anders als in anderen Missbrauchskomplexen hier in NRW nicht um einen organisierten kriminellen Ring zu handeln, sondern um Einzeltäter, die bilateral miteinander vernetzt waren und beispielsweise Chats und, das haben Sie gesagt, Videos und Bildmaterial ausgetauscht haben. Was heute bei der Pressekonferenz deutlich spürbar war, das war das riesige Entsetzen über diese Fälle. Die Videos habe sie im Mark erschüttert, so hat das der Kölner Kriminalhauptkommissar gesagt. Und zwar auch deshalb, weil dieser Missbrauch mit einer besonderen, wie es hieß, ungeahnten Gewalttätigkeit und Brutalität an den Kindern einherging. Es wurden heute nicht viele Details veröffentlicht, aber das, was gesagt wurde, das war auch für die Journalistinnen und Journalisten schon schwer erträglich. Es gab hier eine Schlüsselfigur oder gibt eine Schlüsselfigur in diesem Komplex. Das ist ein 44-jähriger Mann aus Wermelskirchen. Er ist ein Angestellter, verheiratet, aber ohne eigene Kinder. Und ihm wirft die Polizei vor, zwischen 2005 und 2018 12 Kinder schwer sexuell missbraucht zu haben. Die Hälfte der Kinder soll unter 3 Jahre alt gewesen sein. Und das haben sie auch gesagt, auch Babys, das jüngste Opfer, soll 1 Monat alt gewesen sein. Dieser Mann soll sich im Internet als Babysitter angeboten haben und so Kontakt zu den Eltern seiner Opfer bekommen haben und dann diese Taten zum Teil auch gefilmt haben. Die Polizei befürchtet aber, dass es mehr als diese bereits ermittelten 12 Opfer gab.
Der Verdächtige soll die Vorwürfe im Kern auch schon gestanden haben. Wie ist die Polizei auf diesen mutmaßlichen Täter gestoßen?
Ja, das ging über einen Hinweis des Berliner LKAs. Dort wurde gegen einen anderen mutmaßlichen Täter ermittelt, der offenbar Kontakt zu diesem Mann in Wermelskirchen hatte. Und die Daten haben die Berliner dann an die Kollegen in NRW weitergeleitet. Und dann wurde der Mann in NRW im Dezember festgenommen. Und dann wurde 18 Tage lang sein Haus durchsucht. Und 30 Terabyte Daten auf seinem PC gesichert, von seinem PC gesichert und darunter ganz viele Videos und Bilder schlimmster Gewaltdarstellungen. Aber unter diesen Daten eben auch eine Liste von Männern, mit denen dieser Mann aus Wermelskirchen Kontakt hatte. Er soll ziemlich akribisch aufgeschrieben haben, wo diese Menschen wohnen und ihre Kontaktdaten, wie sie heißen. Und diese Liste ist jetzt die Grundlage für 73 weitere Verfahren, die in alle Bundesländer reichen, außer ins Saarland und nach Bremen. Und auch hier heißt es, dass die Behörden noch ganz am Anfang der Ermittlungen stünden. Also dass auch hier zu befürchten ist, dass dieser kommt als heute ersichtlich.
Da ist die Leitung zum Ende unserer Schalte hin noch mal kurz weggebrochen. Aber danke Ihnen, Felicitas Böselager, unsere Nordrhein-Westfalen-Korrespondentin, die uns über einen neu bekannt gewordenen Missbrauchskomplex berichtet hat, über den die Polizei heute informiert hat. Drei Monate Krieg gegen die Ukraine. Zahlreiche Sanktionen wurden gegen Russland verhängt. Aktuell ringen die EU-Mitgliedstaaten um ein abgestuftes Ölembargo. Gelder von russischen Oligarchen und anderen Personen auf der EU-Sanktionsliste wurden eingefroren. Aber was nicht passiert, ist das völlige Abtrennen des Zahlungsverkehrs zwischen Russland und dem Westen. Und dabei geht es um Firmen auch, die mit und in Russland Geschäfte machen. Warum weiterhin, trotz dieses Krieges? Das hat meine Kollegin Anke Schäfer herausfinden wollen. Sie hat im Saarland nachgehakt. Es gibt Zahlen und Angaben dazu, wie viele Unternehmen weiter in Russland aktiv sind.
Insgesamt 35 saarländische Firmen sind bei der IHK gelistet, die in Russland Produktionsstätten oder Niederlassungen haben. Reden möchte kaum jemand. Unter A steht die Firma Abel und Schäfer in Völklingen. Bäckereibedarf stellen sie her, Mahl- und Schälmühlen. Leider will man mir kein Interview geben. Warum? Weil wir nicht in der Öffentlichkeit stehen wollen, so lautet die Antwort. Gut, unter D steht auf der Liste der IHK die DHS Dillinger Hütte Saarstahl AG. Auch von dort ein Nein. Ein Interview zu diesem Thema ist nicht möglich. Aber dieses Statement der Stahlholding Saar darf zitiert werden.
Dillinger hat in der Vergangenheit in geringem Umfang Bleche für den Maschinen- und Anlagenbau nach Russland geliefert. Zurzeit bestehen keine Geschäftsbeziehungen mit Kunden in Russland. Wir prüfen permanent die aktuellen Entwicklungen und handeln im Einkauf und Vertrieb wie im gesamten Unternehmen entsprechend der gesetzlichen Vorgaben und Sanktionen und setzen diese konsequent um.
Wenn die Sanktionen umgesetzt werden und keine Geschäftsbeziehungen mit Russland bestehen, warum kann man dann nicht darüber reden? Unter D steht auch die Firma Dr. Theiss Naturwaren in Homburg, die pharmazeutische Produkte nach Russland liefert. Sie hat der Saarbrücker Zeitung ein Interview gegeben, dann wird sie uns, dem Deutschlandradio, bestimmt auch eines geben. Ich frage an und bekomme einen Termin. Vorher telefoniere ich noch weiter. Unter G steht die Firma Globus. Der Einzelhändler mit rund 20.000 Mitarbeitenden hat Lebensmittelmärkte in Deutschland, Tschechien und Russland. Dafür steht auf der Prangerliste der US-Elite-Universität Yale, die diejenigen westlichen Firmen aufführt, deren Waren nicht auf einer Sanktionsliste stehen und die weiter in Russland aktiv sind, also Business as usual machen. Globus sitzt im saarländischen St. Wendel und beschäftigt in Russland rund 10.000 Angestellte in 19 Hypermärkten. Ein Interview? Nein, wolle man nicht geben, aber ein Statement? Ja, das dürfen wir zitieren.
Als Reaktion haben wir unsere Investitionen in neue Projekte und unsere Expansion in Russland gestoppt. Als Lebensmittelhändler konzentrieren wir uns auf die Grundversorgung der Menschen vor Ort und deren Zugang zu Lebensmitteln. Zudem machen wir unsere knapp 10.000 russischen Kollegen, mit denen uns seit mehr als 15 Jahren eine große gegenseitige Wertschätzung verbindet, nicht verantwortlich für politische Entscheidungen.
Das saarländische Familienunternehmen Globus will also die Russlandgeschäfte nicht aufgeben und das scheint auch für Dr. Theiss Naturwaren so zu sein. 600 Mitarbeiter hat das Unternehmen in Homburg und liefert seit mehr als 30 Jahren nach Russland. Dr. Theis Naturwaren steht als zweites saarländisches Unternehmen auf der Prangerliste der amerikanischen Yale University. 10% des Gesamtumsatzes macht es in Russland, hat dort 130 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, schaltete auch Werbung im belarussischen Staatsfernsehen. Das sorgte für Kritik von Aktivisten der deutsch-schweizerischen Organisation Libereco Partnership for Human Rights. Ihr Präsident Lars Bünger.
Aufgrund der Menschenrechtslage, der starken Repressionen, die in Belarus herrschen, seit den Wahlen 2020 mit inzwischen über 1100 politischen Gefangenen, finden wir es grundverkehrt, wenn westliche Unternehmen wie Dr. Theis in solchen Staatsmedien in Belarus Werbung schalten, weil diese Staatsmedien befinden sich unter 100%iger Kontrolle des Regimes.
Viel Gesprächsstoff für mein geplantes Interview in Homburg, aber mein Mikrofon darf ich dann im Gespräch mit Giuseppe Nardi, dem Geschäftsführer von Dr. Theis Naturwaren, nicht anschalten. Immerhin ist die TV-Werbung in Belarus gestoppt worden. Dr. Theis Naturwaren wird seine Produkte weiterhin nach Russland liefern. Zu den Gründen erhalte ich diese schriftliche Stellungnahme.
Wie zahlreiche und andere betroffene Unternehmen, die ebenfalls versorgungsrelevante und lebenswichtige Produkte, Arzneimittel, Medizinprodukte und Schmerzmittel herstellen, ist sich auch das Unternehmen Dr. Theis Naturwaren seiner Versorgungspflicht und seiner Verantwortung gegenüber seinen Kunden und Mitarbeitern des Unternehmens im In- und Ausland bewusst. Die Bevölkerung in Russland wird mit Gesundheitsprodukten für Erwachsene und vor allem für Kinder versorgt.
Anruf beim saarländischen Keramikhersteller Villeroy und Boch unter V, die letzte Firma auf der Liste der IHK. Die Sanitärfabrik von Villeroy und Boch, in der unter anderem Waschbecken, Bidets und Toilettenschüsseln gebrannt werden, steht in Mettlach an der Saarschleife. Markus Warnke im Vorstand von V&B ist bereit, mir etwas über die Entscheidungen in Sachen Geschäftsbeziehungen zu Russland zu sagen. Er schickt das Statement über Messenger.
Villeroy & Boch betreibt in der Ukraine und in Russland keine Produktionsstätten. Für Russland, Weißrussland und die Ukraine, die zusammen weniger als 3% unseres Konzernumsatzes ausmachen, besteht aktuell ein Auftragsstopp. Bestehende Lieferverträge haben wir gekündigt. Wir lassen hier das Geschäft bis auf Weiteres ruhen und werden die Lage neu bewerten, sobald die Situation es zulässt.
Villeroy & Boch ist teilweise vom Embargo gegen Luxusgüter betroffen. Für alle weiteren Verträge hat der Vorstand aber hier eine vollkommen freiwillige Entscheidung getroffen.
Saarländische Unternehmen sind in Russland aktiv und reden nicht so gerne darüber. Diese Erfahrung hat unsere Saarland-Korrespondentin Anke Schäfer gemacht. Schluss aus. Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier wird heute Abend aus seinem Amt verabschiedet. Der CDU-Mann war ein politisches Schwergewicht in der CDU, auch auf Bundesebene. 12 Jahre Ministerpräsident in Hessen, seit 8 Jahren mit der ersten schwarz-grünen Koalition in einem Flächenland. Vorher war er bereits 11 Jahre Innenminister unter Roland Koch. Nun also soll morgen sein Nachfolger ins Amt gewählt werden, Boris Rhein, der bisherige Landtagspräsident. Ludger Fittkau lässt in seinem Rückblick auf die lange Amtszeit Bouffiers in der hessischen Landesregierung Gleichgesinnte und Kritiker zu Wort kommen.
Ich bedanke mich sehr für diese Verlässlichkeit, auch bei allen Kolleginnen und Kollegen.
Ein besonders bewegender Moment sei es gewesen, als er sich von der Landtagsfraktion der Grünen verabschiedet habe. Das sagte anschließend der scheidende hessische Ministerpräsident Volker Bouffier. 8 Jahre lang hat man zusammengearbeitet.
Und aus meiner Sicht waren das gute Jahre für Hessen.
Struppis, so habe Bouffier früher die Grünen öfter mal genannt. Daran erinnerte in diesem Moment Tarek Al-Wazir, der grüne stellvertretende Ministerpräsident. Aus diesen Struppis sind längst routinierte Mitregierende geworden, bis zum letzten Tag auch der Amtsführung Bouffiers.
Und jetzt haben wir über 2 Jahre Corona, und Corona ist ja nicht vorbei, die ganzen Folgen.
dieser schreckliche Krieg, der ja von morgens bis abends alles beherrscht. Von der Flüchtlingsunterbringung bis zur Frage, wie geht's in der Schule, wo bringen wir die Leute unter? Also, das ist volles Programm.
Bouffier hat sein Amt immer mit großer Leidenschaft ausgeübt. Daran hat auch die Opposition im Hessischen Landtag keine Zweifel. Doch Günther Rudolph, der Vorsitzende der größten Oppositionsfraktion SPD, kritisiert, dass Bouffier am Ende seiner fast 40 Jahre im Parlament immer mehr als Oberlehrer aufgetreten sei.
Am Schluss der Amtszeit hatte er auch das Problem, die Reden wurden auch immer länger, dass er alles der Menschheit mitteilte. Da hat sich vieles verklärt und ich glaube, er hat auch am Schluss den Zeitpunkt der Übergabe. Das ist ihm nicht mehr gelungen. Er war eher getriebener und insofern hat er nicht mehr das Heft des Handelns am Schluss in der Hand gehabt. Er hat da Flaschett gesetzt als Bundeskanzlerkandidat. Da hat er sich ja auch vergriffen. Die CDU-Basis in Hessen wollte was anderes. Insofern eine zwiespältige Bilanz und wir haben viele Brachstellen, die da liegen im Land.
Die Opposition moniert, die schwarz-grüne Landesregierung in Hessen habe zwar 8 Jahre lang sprudelnde Steuereinnahmen gehabt, trotz Corona unter dem Strich eine zweistellige Milliardensumme mehr als ursprünglich eingeplant. Das Geld sei aber dann falsch ausgegeben worden. René Rock, der Vorsitzende der FDP-Oppositionsfraktion.
Und natürlich kann man sich dann schon fragen, wenn wir überall Geld ausgeben, warum nicht zusätzliches Geld für zusätzliche Lehrer in die Schulen? Warum nicht zusätzliches Geld für die Finanzierung der Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern?
Was bei der Kritik der Opposition auffällt, ist tatsächlich, dass es eigentlich nur noch um Geld und mehr von allem geht,
antwortet Matthias Wagner, der Fraktionsvorsitzende der Grünen. Er erklärt, warum das mit Bouffier geklappt hat.
Weil wir uns sehr, sehr viel erklärt haben. Und ich glaube, das ist bis heute ein Geheimnis dieser Koalition, dass beide Parteien wissen, dass sie unterschiedlich sind, dass sie für unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen stehen, aber trotzdem gemeinsam Politik formulieren wollen und Politik gestalten wollen.
Die Geräuschlosigkeit, mit der Schwarze und Grüne ihre Konflikte meist hinter verschlossenen Türen austrugen, hat die Opposition im Hessischen Landtag in der Tat oft ins Leere laufen lassen. Doch was bleibt von der Ära Bouffier, von seinen Jahren als Innenminister und als Ministerpräsident? Kein Wunder, dass auch hier die Bewertung der Opposition negativer ausfällt als die der Regierungsfraktionen. Doch auch die Grünen sehen das kritisch, was insbesondere im hessischen Verfassungsschutz während Bouffiers Zeit als Innenminister geschah, vor allem bei der Bekämpfung des Rechtsextremismus. Matthias Wagner, der Fraktionsvorsitzende der Grünen.
So wie der Verfassungsschutz in früheren Jahren aufgestellt war, war das ein richtiges Problem. Das haben wir damals gesagt und das sagen wir heute.
Ein Problem, zu dem aus Sicht des SPD-Oppositionsführers Günther Rudolph auch Volker Bouffier einiges beigetragen hat.
In seiner Zeit ist der Mord Halit Yozgat, NSU, der 9. Mord passiert. Da gibt es ein Versagen. Er hat untersagt, dass man Quellen beim Verfassungsschutz vernimmt. Die Bilanz ist eher schlecht in dem Bereich.
Seit 2010 sei Volker Bouffier dann mehr und mehr in der Rolle des Landesvaters aufgegangen, der nun sein Büro in der Staatskanzlei räumen muss, was ihm hörbar nicht ganz leicht fällt.
Bis zum letzten Tag bist du voll dabei. Und der Übergang kommt dann so nach dem Motto, ja, wir müssen mal räumen. Wo soll denn das Zeug hin? Jetzt haben wir 40, 50 Einladungen für den Juni. Wollen Sie da hingehen oder gehen Sie nicht hin?
Stand heute wird Volker Bouffier ab Mittwoch diese Termine wohl nur noch als Elder Statesman wahrnehmen können. Es sei denn, die Wahl seines Nachfolgers scheitert. Schließlich hat Schwarz-Grün im Hessischen Landtag nur eine Stimme Mehrheit. Doch Beobachter rechnen damit, dass Bouffiers Nachfolger auch einige Stimmen aus der Opposition bekommen wird. Denn Neuwahlen, die sind zurzeit für die kleineren Parteien im Wiesbadener Landtag nicht attraktiv. Aktuelle Umfrageergebnisse sprechen dagegen.
Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier wird heute Abend aus seinem Amt verabschiedet. Ludger Fittgau über die Arbeit des CDU-Politikers. Ich bin Petra Einsminger, bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und Hinhören und wünsche Ihnen allen noch einen angenehmen Montagnachmittag.